Insofern freue ich mich auch ganz besonders, hier heute Morgen bei euch zu sein. Es gibt so ein ganz paar Gesichter, die mir bekannt vorkommen. Namentlich erinnere ich mich an Eike, wo auch immer er gerade ist. Gesehen habe ich ihn irgendwie schon. Oder ist er nicht doch? Ist da heute, ne? Ja, meine ich doch. Und Rita und Günther natürlich. So cool. Und ich habe mich echt mega gefreut, als ich wahrgenommen habe, dass ihr eine echt internationale kleine Gemeinde seid. Klein sage ich im Sinne von, weil es ja auch Riesengemeinden gibt. Und im Internationalen fühlen wir uns wohl. Das liegt einfach daran, meine Frau kommt aus Brasilien. Die hat übrigens ein T-Shirt an, da steht Levis drauf. Das liegt daran, dass unser Enkel Levi heißt. Seitdem trägt sie nur noch Levis T-Shirt. So weit sind wir schon inzwischen als Familie. Und wir sind noch deutlich internationaler als nur wir beide als Ehepaar. Unser Schwiegersohn kommt aus dem Iran. Also unsere Kinder sind so halb Brasi, halb Deutsch. Unsere Enkelkinder sind dann noch irgendwie viel mehr gemischt. So bei uns ist immer irgendwie ein bisschen was los. Ich bin der Deutsche in der Runde. Genau. So, wir haben bei uns in der Kirche so eine Macke, dass wir manchmal damit angeben, was wir für eine Gabe haben. Also, und unser Kids-Pastor, wenn der predigt, der sagt immer, er hat die Gabe, in 30 Minuten alles auf den Punkt zu bringen. Diese Gabe habe ich nicht. Günther hat auch nicht gesagt, wie lange ich predigen darf, das ist schon mal ziemlich gut für mich. Aber ich versuche es mal in 30 Minuten und ihr müsst mir vergeben, wenn ich es nicht ganz schaffe. So, und unser Schwiegersohn Jascha, der ja der Pastor der Kirche ist, der hat die Gabe, immer in so einem Ausländerslang zu reden. Ich meine, er ist in Deutschland aufgewachsen, er spricht perfektes Deutsch, aber er hat die Gabe, so so einen Akzent reinzubringen, der echt lustig ist. Ich behaupte, ich habe die Gabe, aus völlig harmlosen Bibelversen was rauszuholen, was dich wirklich bis aufs Blut provozieren kann. Und das will ich heute Morgen versuchen. Ist das okay für euch? Seid ihr damit dabei? Okay, hey, dann lasst uns reinstarten in Gottes Wort. Und wenn du deine Bibel aufschlägst im Neuen Testament und da anfängst, dann stellst du fest, da gibt es 4 Evangelien. Und das sind 4 Berichte, die Jesus Christus, sein Kommen auf die Erde, sein Wirken auf der Erde, seinen Tod und seine Auferstehung beschreiben. Und ich weiß nicht, ob du auch so ein Typ bist wie ich, aber ich stelle mir manchmal Fragen. Und meine Frage ist, warum gibt es 4 Evangelien? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Also die Bibel sagt ja, auf 2er oder 3er Zeugen Wort soll eine Sache stehen. Und Jesus sagt das auch nochmal im Neuen Testament. Und dennoch gibt es 4 Evangelien, obwohl die ersten 3 irgendwo im Jahr 60 nach Christus schon da waren. Irgendwie so 30 Jahre später kommt der Apostel Johannes auf die Idee, ich schreibe auch noch ein Evangelium. Und wenn du auch die Bibel liebst, wie ich sie liebe, dann weißt du auch, er ist nicht einfach aus sich raus auf diese Idee gekommen, sondern der Geist Gottes hat ihn angetrieben und gesagt, Johannes, ein Evangelium fehlt noch, ein Blickwinkel fehlt noch, da muss noch was geschrieben werden, und er macht sich ans Werk. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich die Idee bekommen, dass es vielleicht 4 Evangelien sind, weil man einen Menschen auf Augenhöhe aus 4 Richtungen betrachten kann. Stimmt das? Ja, eigentlich schon, oder? Also du kannst von vorne, von links, von rechts und von hinten auf einen Menschen schauen. Und wenn du die Evangelien so mal durchstudierst, dann stellst du fest, dass jeder so seinen ganz speziellen Blickwinkel hat. Und in aller Kürze, Matthäus, der beschreibt Jesus so von der rechten Seite geschaut und sagt, der ist der König, der Messias, der Christus, der kommen soll. Er ist die Erfüllung dessen, was im Alten Testament vorhergesagt ist. Matthäus beschreibt den König. Und Markus, der tritt von der anderen Seite und schaut vielleicht mehr so von links und sagt, Jesus, der ist der Knecht, der Diener Gottes, der sich ganz hingibt, den Willen Gottes zu tun und sich erniedrigt und sich gar nicht zum Herrscher aufspielen muss. 2 völlig verschiedene Blickwinkel, und beides ist Jesus. Und jetzt kommt Lukas, und der ist Arzt. Und er nimmt Jesus und er schaut ihm so von vorne ins Gesicht und er betrachtet das und sagt, wow, dieser Jesus, der ist ein Mensch. Das ist ein ganzer Mensch, der wird müde, der hat Hunger, der muss schlafen, er hat Mitgefühl. Lukas beschreibt die Menschlichkeit Jesu. Und dann gibt es dieses dreifache Bild von Jesus und 30 Jahre später sitzt der Johannes und der Geist Gottes kommt auf ihn und sagt, Johannes, denk nochmal über Jesus nach. Da gibt's doch noch was, was wir über ihn sagen müssen. Und Johannes schaut jetzt aus diesem Abstand heraus dem Leben Jesu so hinterher, betrachtet ihn von hinten und sagt, wow, dieser Jesus, der ist doch auch ganz Gott. Er ist ganz Gott. Und so beginnt er sein Evangelium mit den Worten, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und er meint damit Jesus Christus, weil im 14. Vers sagt er dann, das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und das ist das Ding in seinem Evangelium. Er möchte uns Jesus Christus als Gott vor Augen bringen. Und er ist darin so genial, dass er dieses Ziel sogar formuliert in Johannes 20, in den Versen 30 und 31. Da sagt er das ungefähr so, hey, noch viele andere Dinge hat Jesus vor seinen Jüngern getan. Johannes beschreibt nur 7 Zeichen und nennt sie bewusst Zeichen, weil sie auf die Gottheit Jesu deuten. Er sagt, noch viele andere Dinge hat Jesus getan vor seinen Jüngern. Aber diese hier, die stehen geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und er fasst das Ziel noch weiter und sagt, damit ihr Leben habt in seinem Namen. Johannes hat was vor und ich möchte ein bisschen von diesem Ziel von Johannes heute Morgen hier in eurer Church umsetzen, wenn ihr mit mir euch einlasst auf diese Reise dahin, dass wir eintreten in das Leben, das der Gott Jesus Christus für uns vorbereitet hat. Irgendjemand Bock auf dieses Leben heute Morgen? Ich setze auf eure Unterstützung. Wir wollen rein in das Leben Gottes, oder? Hey, Johannes bringt es zum Ausdruck in seinem Evangelium, indem er 7 sogenannte Ich-Bin-Aussagen von Jesus zitiert. Und ich muss ein bisschen zu diesen Aussagen erklären. Ich glaube, ihr kennt die alle. Kennt ihr die 7 Ich-Bin-Aussagen von Jesus? So 7-mal fasst Johannes eine Redewendung auf, die Jesus verwendet, indem er sagt, ich bin das Brot des Lebens und dann so ein bisschen was in Richtung Abendmahl lehrt. Indem er sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, ich bin der Weinstock. So, Jesus nimmt diese Ich-Bin-Formulierung und er spricht sie zu den Menschen, die ihm zuhören und die Leute damals, die wurden durch diese Worte ziemlich herausgefordert und provoziert. Und ich möchte uns in dieses Gefühl des Herausforderndseins ein bisschen mit hineinnehmen und deswegen das einmal kurz sprachlich so ein bisschen erklären. Seid ihr mit mir dabei? Ist es okay, wenn eine Einleitung schon so ein bisschen tiefer gräbt? Wenn ich auf Deutsch zum Beispiel sagen würde, ich bin ein Mensch, würdet ihr daran Anstoß nehmen? Das wäre fies, wenn ihr es tun würdet, weil also ich empfinde mich schon so ein bisschen, doch eigentlich da. Also schon Krone der Schöpfung, so irgendwie. Also ich bin ein Mensch, das ist eine normale Aussage. Wenn man diese Aussage jetzt auf Griechisch oder rückübersetzt auf Hebräisch machen würde, dann würde man nicht sagen, ich bin ein Mensch, sondern man würde sagen, bin Mensch. 2 Worte würden reichen, um das auszusagen und alles darüber hinaus würde diese Aussage sehr speziell machen. Wenn ich jetzt also zum Beispiel sagen würde, ich alleine bin der einzig wahre Mensch, dann würde euch das ein bisschen herausfordern, oder? Dann würdet ihr sagen, Marco, gib das Mikro an Günther zurück, ist okay für heute. Und wenn Jesus hier sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann setzt er eine Betonung der Ausschließlichkeit und der im Grunde genommen der Göttlichkeit, weil er sagt, ich bin schon immer gewesen von jeher und der Einzige, in dem die Auferstehung und das Leben zu bekommen ist. Es gibt niemand anderen. Und jede dieser Aussagen, die Jesus trifft, bezeichnet irgendeine seiner Aspekte seiner Göttlichkeit. Also wenn Jesus hier zu den Menschen spricht, dann stellt er sie automatisch vor eine Entscheidung. Du kannst das, was ich sage, glauben oder ablehnen. Es gibt eigentlich nichts dazwischen. Weil wenn vor mir jemand steht und von sich sagt, ich bin Gott, in Person und nur ich kann dir das ewige Leben geben, dann bin ich automatisch herausgefordert zu entscheiden, stimmt das oder stimmt das nicht? Und Günther, ich muss dir sagen, wenn du das zu mir sagen würdest, würde ich sagen, Günther, lass dir bitte von Rita die Tabletten geben. Ist so, oder? Würdest du zu mir auch so sagen, weil diese Aussage ist, die ist überzogen, das wäre hypernarzisstisch, das ist drüber weg, das ist manisch, verrückt. Aber Jesus sagt es so. Und ich möchte uns heute Morgen in diese Haltung des Herausgefordertseins, des noch einmal neu darüber Nachdenkens, wer ist Jesus für mich, was hat er mit dir vor und was ist das Leben, das er für mich bereithält. In diesen Gedankengang möchte ich euch mit hineinnehmen. Der Titel dieser Predigt wäre, ich bin, oder wenn dir das zu kurz ist, dann, Jesus hat ein gutes Leben für dich vorbereitet. Und der Bibelvers, den ich heute Morgen mit uns lesen möchte, steht im Johannesevangelium, Kapitel 10, sind die Verse 9 bis 11. Da heißt es, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden, wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Und er sagt, ich bin der gute Hirte. Ich lasse mein Leben für dich. Und er warnt dazwischen, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort und ich bete, dass du dein Wort heute Morgen lebendig machst, dass du es für uns aufschließt, dass du es in unsere Herzen hineingießt, dass du kommst mit deiner Kraft, dass du dich erhebst und dass du in uns Leben schenkst und dieses Leben im Überfluss schenkst. Herr, ich bete für die Menschen heute Morgen. Schenk uns Befreiung, Heilung, Kraft, Lebensmut und Wachstum in dir, im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Hey, ich habe einen Gedanken zu diesem ersten der drei Verse, die ich gelesen habe, zu Vers 9, wo Jesus sagt, ich bin die Tür, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Und diesen Merksatz, den solltest du dir wirklich merken und den kannst du dir meinetwegen tätowieren. Also es gibt ja zwei Phasen im Leben, wo man sich tätowiert, in der Teenagerzeit oder in der Midlife-Crisis. Frag meine Frau, wann ich meine Tattoos bekommen habe, ich werde darauf nicht antworten, auf jeden Fall. Hey, dieser Satz ist richtig gut und er ist ganz einfach, du wirst ihn nie wieder vergessen. Durch die Tür ist es einfacher. Der ist gut, oder? Darf ich ihn nochmal sagen? Durch die Tür ist einfacher. Jetzt wirst du sagen, ja, das ist ja total logisch, Marco, also sowas Logisches. Aber ich habe schon so viele Menschen, einschließlich mir selber, erlebt, die mit aller Kraft durch die Wand wollen und es immer wieder an der gleichen Stelle versuchen und nicht verstehen, dass ein Meter weiter die Tür ist. Und so ist es mit jedem Bereich unseres Lebens. Es gibt immer Wände, Mauern, Hindernisse und es gibt immer die Tür. Und es ist so gut, wenn wir es lernen, durch die Tür zu gehen. Lass mich das mal an einem ganz simplen Beispiel erklären. Wenn du in deinem Beruf Erfolg haben willst, wenn du im Beruf weiterkommen willst, wenn du in deinem Beruf eine Karrierestufe aufsteigen willst, dann gibt es eine Tür, um an diesen Ort zu kommen und es gibt auch noch andere Wege. Die anderen Wege sind Ellbogen ausfahren, schlecht über die Kollegen reden, ein bisschen mogeln, die Arbeit irgendwie aufpimpen, irgendwas erfinden, irgendwas auf schrägen Wegen bewirken, um irgendwie befördert zu werden und mehr Geld zu verdienen. Und es gibt die Tür. Die Tür ist ganz einfach. Sei fleißig, sei pünktlich, bilde dich fort, behandle deine Kollegen gut, unterordne dich deinen Vorgesetzten, tu das, was man dir sagt, stiehl nichts am Arbeitsplatz. Wenn du all diese Dinge umsetzt, hey, das ist die Tür, um befördert zu werden. Definitiv, oder? Stimmt ihr mir alle zu? So ist es in allen Bereichen des Lebens. Es gibt die Wand und es gibt die Tür. Es gibt das Fenster, durch das man einsteigen kann, dann wird man Dieb genannt. Und es gibt die Tür. Und Jesus sagt, ich bin die
Tür und macht eine Sache völlig deutlich: Wenn du den Weg ins ewige Leben haben willst, gibt es keinen anderen als durch mich. So, wir stehen heute Morgen vor der Einladung, unser Leben ganz Jesus hinzugeben. In Vers 10 beschreibt Jesus dann den Dieb. Der Dieb kommt nur zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Und Jesus malt hier, er redet ja hier metaphorisch von Schafen, er malt uns hier wirklich einen Schafsdieb vor Augen, der ein Schaf mitnimmt, es, wie es damals in der Zeit üblich war, an den Hinterbeinen hochzieht, die Halsschlagader anschneidet und es ausbluten lässt, um es zu verderben, um es zu töten, um es am Ende aufzuessen. So, das Bild, das er hier malt, ist natürlich vom Teufel. Und ich habe mir dazu folgenden Merksatz überlegt, den möchte ich dir heute Morgen mitgeben. Der lautet: Diebe nehmen viel und geben im Allgemeinen sehr, sehr wenig. Diebe nehmen viel. Ich sage bewusst, Diebe nehmen viel, nicht unbedingt gleich alles. Und ich sage auch noch bewusst, sie geben wenig, weil sie oft irgendetwas geben und uns irgendwie Vertrauen abzuluxen, um sich Vertrauen zu erschleichen. So, Diebe treten in unser Leben im Allgemeinen nicht als Gruselmonster, die sagen, ich bin gekommen, um dir alles zu klauen. Also so einfach ist es nicht zu erkennen. Sondern sie schleichen sich in unser Leben, indem sie langsam unsere Zeit, um sie langsam unsere Lebenskraft, um langsam unsere Energie aus uns rauszusaugen. Das Bild vom geschlachteten Schaf ist, es blutet aus, es stirbt nicht sofort, es blutet langsam aus. Und das ist die Idee vom Teufel, uns langsam aus der Gegenwart Gottes herauszuziehen, unsere Kraft auszusaugen, bis wir geistlich gestorben sind. So, hey, es gibt viele Diebe. Darf ich euch den größten Dieb dieser Tage vorstellen? Er nennt sich Smartphone. Ich habe es heute aus geistlichen Motiven dabei, da läuft die Uhr. Also nur, ja genau, weil, also das ist völlig okay. Aber, hey, Leute, glaubt mir, dieses Gerät hier hat das geistliche Leben von Millionen und Abermillionen Menschen zerstört. Stimmt das? Mit Sicherheit, weil, was tut es? Es raubt dir erstens deine Zeit. Zweitens deine Konzentration. Versuch mal, Bibel zu lesen, während dein Smartphone auf Vibration gestellt ist. Du guckst jedes dritte Wort, wer dir was geschrieben hat, wer gerade was gepostet hat, was gerade passiert ist, was die Tagesschau schreibt und was der Wetterbericht sagt. Du schaffst es nicht, eine halbe Stunde konzentriert Bibel zu lesen, wenn dein Smartphone an ist. Und jetzt lass mich das Größte und Schlimmste sagen, was dieses Gerät anrichtet. Es ist überall dabei und besonders, wenn wir allein sind. Und die ganze Welt der Bosheit ist zu erreichen durch dieses Gerät. Leute, darf ich euch mal ganz ehrlich, was kann man mit euch hier so richtig ehrlich reden? So aus, darf man das, Günther? Also ich meine, du musst mich ja nicht wieder einladen. Du kannst ja auf andere Gastredner zurückgreifen. Helmut ist immer lieb. Also ich kenne keine statistischen Zahlen für Deutschland und ich weiß, in dieser Kirche sind alle rein und heilig. Aber ich behaupte, okay, darüber können wir im Anschluss nochmal reden. Aber ich behaupte, dass in Deutschland mindestens 95% der Menschen pornografische Inhalte übers Handy gucken. Und ich behaupte, dass es in der Kirche nicht viel weniger sind. Und ich meine es todernst, weil es niemand sieht und niemand wahrnimmt. Und zwischen Männern und Frauen ist dieses Bedürfnis ein bisschen unterschiedlich gelagert. Das eine mehr Fantasieromantik vielleicht bei den Frauen, aber trotzdem Ehebruch und Pornografie. Und bei den Männern mehr Bilder und solche Dinge. Aber wie auch immer das aussieht, der Dieb kommt, um zu stehlen, deine Moral, deine Ehrlichkeit gegenüber deinem Ehepartner, um zu schlachten, langsam immer tiefer hineinzuführen, um am Ende zu verderben. Ich habe mit meinem Handy einen Bund geschlossen. Du bist aus, wenn ich dich nicht brauche. Der funktioniert echt gut. Und ihr glaubt nicht, wie cool es seitdem ist, die Bibel zu lesen, weil niemand stört. Es ist so, so gut. Und wenn du es nicht schaffst, dein Handy ein Wochenende lang wegzulegen, dann weißt du schon, dass du süchtig danach bist. Du hast nur noch eine Chance, freizukommen, vernichte es. Sorry, aber es ist die Wahrheit. Mögt ihr mich noch? Okay, das war kein Ja. Aber hör mir gut zu. Jesus ist auch gekommen und er ist gekommen, damit du ewiges Leben hast. Er ist gekommen, um alles zu geben, um dann aber auch alles von dir zu bekommen, nämlich dein ganzes Leben. Er ist da ganz ehrlich. Er sagt nicht, ich bin gekommen, um ein bisschen zu nehmen. Er sagt, ich bin gekommen, um dich ganz zu nehmen, um dir ganz alles zu geben, was ich habe, nämlich mein Leben, die Lebensqualität, die ich für dich im Himmel erkauft habe. Hey, er sagt, ich bin der gute Hirte. Und jeder dieser jüdischen Zuhörer, der damals Jesus gehört hat, der wusste, von wem er da spricht, weil er sagt hier sinngemäß, ich bin Gott von Ewigkeit her und ich bin gut. Und Jesus selber sagt, niemand ist gut außer Gott. Und er sagt, ich bin der gute Hirte. Und David hat diesen Psalm formuliert und gesagt, der Herr ist mein Hirte, und beschreibt dann das gute Leben, das aus Gott kommt. Wärt ihr mit mir dabei, noch einen kurzen Augenblick lang darüber nachzudenken, wie die Qualität, wie das Leben aus Gott, das Jesus für uns vorbereitet hat, wie das aussehen könnte? Irgendjemand Bock darauf, ein bisschen mehr darüber zu erfahren, sodass du vielleicht die Bereitschaft hättest, dein Handy dann wirklich ein bisschen länger wegzuschließen und so weiter? Ja? Da habt ihr jetzt ein paar genickt, das reicht mir schon. Ich brauche immer nur Zustimmung von einer Person, da mache ich so weiter. Also solange einer Amen sagt, pass auf den Braten in deinem Ofen auf zu Hause. Aber würdet ihr mit mir zusammen einmal aufstehen und wollen wir zusammen Psalm 23 einmal aufsagen? Wer ihn kann, ihr müsst nicht mogeln. Du darfst doch sitzen bleiben, wenn dir das zu anstrengend ist. Ich will niemanden nötigen. Aber der 23. Psalm ist richtig gut. Und wenn du denkst, wow, den habe ich im Konfirmandenunterricht auswendig gelernt und auf so vielen Beerdigungen gehört und auf so vielen Hochzeiten gehört und immer wieder gehört, ich hole noch was Neues für dich heute Morgen daraus, okay? Himmlischer Vater, gib Gnade, dass dein Wort in unser Herz fällt. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen. Er führt mich zu frischen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und wenn ich auch wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, die trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Du gießt mir überfließend ein. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Amen. Amen. Hey, wir applaudieren uns einmal selber und feiern den Herrn. Und ihr dürft euch so wieder hinsetzen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. So beginnt dieser Psalm. Und als David das geschrieben hat, irgendwie zwischen seinen Schafhürden und vielleicht in der Nacht, vielleicht mit seiner Harfe in der Hand und es gesungen hat, da trifft er eine Entscheidung, eine Festlegung und er zieht eine Schlussfolgerung daraus. Und hier können wir die Befreiung aus einem der größten Gefängnisse dieses Universums lernen. David legt sich fest, der Herr ist mein Hirte, also all in, alles auf diese eine Karte, alles auf Jesus. Und mir wird nichts mangeln, Freiheit aus dem großen Gefängnis der Unzufriedenheit, dass mir irgendetwas fehlt. Und wenn wir das Leben von David anschauen, dann ist es eigentlich das, was wir von ihm lernen können. Eine Zufriedenheit, die Fähigkeit umzugehen mit jeder Lebenssituation und zu wissen, Gott hat alles in der Hand. Gott hat alles in der Hand. So, diese Entscheidung darfst du für dich immer wieder neu treffen. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, die müssen wir immer wieder neu treffen. Wir sollen uns nicht immer wieder neu bekehren. Also wir sollten schon fest sein in unserer Nachfolge. Amen. Aber wir müssen immer wieder neu festlegen, dass Jesus wirklich in jedem Lebensbereich unser Hirte ist. Und wir ihn in allem nachfolgen, weil dann wird uns nichts fehlen. Und in den ersten drei Versen des Psalms redet Gott durch David hier über so das Natürliche, mit dem Gott uns versorgt. Und ich möchte auf dieses Natürliche mal so ein bisschen eingehen, womit Gott uns in diesem Leben gesegnet hat und was Teil ist des Lebens, das er für uns vorgesehen hat. Und du wirst staunen, wie viel Gott uns an Ressourcen zur Verfügung stellt, die eigentlich jeder Mensch hat. Und die Frage ist nur, was machen wir daraus? David schreibt hier, er lagert mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Also Gott, der Hirte, Jesus Christus, der Hirte, versorgt uns mit allem, was wir körperlich und seelisch brauchen. Das ist einfach schon da. Und ich spreche jetzt in diesem Moment nicht davon, dass wir manchmal durch sehr große Widerstände gehen. Das kommt dann ja erst ab Vers 4. Ich spreche davon, wenn wir so in unserem Leben stehen, dann ist für unsere Grundbedürfnisse von Gott her einfach gesorgt. Also es ist alles da, dass du ein seelisch, ich betone ein seelisch, körperlich zufriedenes Leben führen kannst. Lass mich dir das kurz erklären. Er lagert mich auf grünen Auen, also körperliche Nahrung, das machen Schafe auf grünen Auen, da fressen die, ist für uns gegeben. Und hey, wir müssen eine Sache lernen und verstehen, ist für uns Jesus-Nachfolger ungeheuer wichtig. Wir können mit diesen Ressourcen, die Gott uns zur Verfügung stellt, richtig und falsch umgehen. Also wie wir uns ernähren, das ist eine Sache, für die wir verantwortlich sind. Der Herr führt uns dahin, dass wir genug zur Ernährung haben. Nachvollziehbar, der Gedanke. Und lass mich heute Morgen zwei Dinge ganz klarstellen. Erstens, jeder von uns hat genug zu essen. Stimmt das? Ja. Okay, wir können nicht alle in der Bio-Feinkost oder sonst irgendwas Abteilung einkaufen und da alles Wertvolle in den Kühlschrank scheffeln. Das funktioniert nicht. Aber wir alle haben einen genug gefüllten Kühlschrank. Ist das richtig? Ja, klar. Und wir können uns auch gesund ernähren. Und hey, eine Sache ganz kurz, gesunde Ernährung führt zu seelischem Wohlbefinden. Gott hat uns als ganzheitliche Menschen geschaffen. Also wir sind nicht irgendwie eine Scheibe Geist, eine Scheibe Seele und eine Scheibe Körper, sondern wir sind ein lebendiger Körper mit einem Geist drinne und das macht uns zu einer lebendigen Seele. So, wenn wir seelisch und geistlich gesund sein wollen, sollten wir darauf achten, dass wir auch körperlich das zu uns nehmen, was uns gut tut. Zu viel Zucker macht im Kopf. Ich habe mal eine Doku gesehen, da haben die Ratten mit McDonald's-Kost gefüttert. Die wurden davon erstens süchtig und zweitens ist denen ihr Gehirn geschrumpft. Also nur mal so nebenbei. Also gesunde Ernährung trägt viel dazu bei, dass es uns gut geht. Und hey, lass mich den Gedanken noch einen weiterspinnen, weil David schreibt hier, er führt mich zu stillen Wassern. Und er meint damit eine Zisterne, wo es in der Nacht ruhig ist, aber wo genug zu trinken für die Schafe da ist. So, ausreichend Nahrung in gesunder Form, ausreichend Bewegung, ausreichend Ruhe und ausreichend Wasser trinken sind Dinge, mit denen Gott uns auf jeden Fall schon versorgt hat. Und es ist nur noch die Frage, ob wir das richtig anwenden. Weil frische Luft hat nichts mit Geld zu tun. Spazieren gehen hat nichts mit Geld zu tun. Und abends rechtzeitig schlafen gehen und den Sabbat heiligen, indem man den Sonntag für Gott widmet und sich ausruht. All diese Dinge haben nichts mit Gott zu tun, mit Geld zu tun, sondern etwas mit unseren Entscheidungen zu tun. Stimmt das? So, mit dem, was unserer Seele wohltut, hat Gott uns schon gesegnet. Darf ich zum Thema Wasser trinken noch ganz kurz was sagen? Nee, aber ich finde es echt interessant, weil Menschen, also man hat medizinisch herausgefunden, dass wenn es Menschen schlecht geht, sich schlapp fühlen und so weiter, also dass 80% der Fälle darin begründet liegen, dass die Körper dehydriert sind und man zu wenig Wasser trinkt. Und ich betone nochmal, zu wenig Wasser trinkt, weil Cola trinken hydriert nicht so sehr, weil da ist zu viel Zucker drinne. Oder zu viel anderes Zeug. So, das heißt, Wasser ist das, was dem Körper wirklich am nötigsten ist von allen natürlichen Stoffen. Und Wasser ist der einzige Stoff, der die Nieren wirklich durchspürt. Sobald du irgendetwas trinkst, wo schon eine Substanz drin ist, müssen die Nieren arbeiten, um die Gifte aus dem Körper rauszufiltern. Das Interessante ist mir aufgefallen, wenn wir Kopfschmerzen haben, liegt es ja meistens daran, dass wir zu wenig Wasser getrunken haben. Aber was wir dann machen, ist, wir nehmen dann ein halbes Glas Wasser oder ein Viertel, weil Wasser, und dann nehmen wir zwei Kopfschmerztabletten, hauen uns die rein, damit die Nieren mit dem bisschen Wasser das Gift von zwei Tabletten aus unserem Körper wieder rausfiltern müssen. Okay, und dann wundern wir uns, dass es uns seelisch manchmal nicht so gut geht. Also versteht ihr, dass Gott uns viele kleine Bausteine zur Verfügung stellt, von denen nicht einer alleine, aber alle zusammen dazu beitragen, dass es uns seelisch auf einem viel höheren Level gut geht? Ist der Gedanke nachvollziehbar? Weil er erquickt meine Seele und er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit, also auf dem richtigen Weg, der funktioniert. Und wenn ich auf diesem Weg folge, dann geht es meiner Seele schon automatisch viel, viel besser. Und dann gibt es diese Situation und David kennt die zur Genüge und deswegen ändert er hier auch die Erzählperspektive im vierten Vers. Er wechselt von er zu du und spricht Gott persönlich an und sagt, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Hey, manchmal müssen wir in unserem Leben durch Phasen ernster und schwerer Widerstände gehen. Aber David hat eine Sache gelernt. Mit der Grundversorgung, mit der Grundfürsorge Gottes in meinem Leben und mit seiner Kraft und seiner Macht in mir und an meiner Seite schaffe ich es dann auch durch jedes tiefe Tal hindurch. Hey, das Gute ist doch, dass David hier sagt, dass er durch ein Tal des Todesschattens gehen musste. Und jeder, der schon mal ein Tal gesehen hat, weiß, dass es irgendwo zu Ende. Stimmt das? Irgendwo ist es mit dem Leiden Schluss. Und es ist so wichtig, in Momenten, in denen wir in depressive Tiefstimmungen fallen. Diese Momente gibt es in unserer aller Leben. Niemand von uns kann sagen, ich bin durch mein Leben gegangen und es war alle Tage ganz fluffy und super. Gibt es hier auf der Erde nicht. Wir gehen alle durch Täler. Aber wir dürfen uns im Augenblick der Depression, der tiefen Stimmung sagen, es ist ein Tal und es geht zu Ende. Wenn man drin sitzt, ist alles finster und es fühlt sich so an, als wäre das jetzt ewig so. Aber die Wahrheit ist, es ist nicht für immer. Im Leben aus Gott wird uns Güte und Gnade folgen, nicht das Schlechte. Ich sage das nochmal. Im Leben aus Gott wird uns Güte und Gnade folgen und nicht das Schlechte. Schlechtes begegnet uns. Güte und Gnade folgen uns. Das ist das Leben aus Jesus. Manchmal denken wir, unser Leben ist ja genauso wie von den Leuten, die Jesus nicht kennen. Wir haben ja genau den gleichen Mist. Wir müssen auch höhere Graspreise bezahlen. Habe ich Graspreise gesagt? Gaspreise. Ich komme aus Wena, da ist mit Gras, da kaufen viele, da ist die Grenze nach Holland. Das ist deswegen Mist. Gaspreise. Wir müssen auch leiden. Wir verlieren auch Angehörige, wir werden auch enttäuscht. All das, ja, das stimmt. Wir leben auf der Erde. Aber weißt du was? Uns folgen Güte und Gnade. Und immer wenn Schwierigkeiten uns begegnet sind, danach folgt uns umso noch mehr Güte und Gnade. Und die Kraft Gottes trägt uns durch. Hey, wir laufen den Weg nicht alleine. Sein Stecken und Stab, die trösten uns. Und hier steht nicht, sein Stecken und Stab hauen uns und führen uns auf den richtigen Weg. Das denken ja manche Christen so. Schaf, du, lauf du da. Sind dazu da, um uns zu trösten, uns den Weg zu zeigen, Führung zu geben. Wie gut ist es, Führung zu haben. Und Korrektur ist auch Führung, das stimmt. Aber es ist liebevolle Korrektur, weil Gott ein Vater ist, der seine Kinder wohl erziehen, aber nicht bestrafen möchte. Erziehung und Bestrafung sind verschiedene Dinge, oder? Eltern hier heute Morgen, wir erziehen unsere Kinder, nee, wir nicht mehr, unsere sind jetzt da, wo sie selber, aber Enkel sind nur zur Freude, finde ich gut. Gott möchte uns erziehen, aber er möchte uns vor allem Gutes tun. Und was ich liebe hier ist, wie David beschreibt, dass selbst da, wo wir so richtig drin stecken, in der Miserie, Gott uns einen Tisch deckt im Angesicht unserer Feinde. Jesus hat ja gesagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Der Dieb lauert immer schon irgendwo hinterm Fenster und guckt, ob er einsteigen kann bei uns. Aber weißt du, das Geniale ist, während er guckt, deckt Gott uns den Tisch. Ich mag dieses Bild. So ein bisschen Schadenfreude ist, glaube ich, gar keine Sünde. Also wenn du da sitzt mit Gott an diesem Tisch und gedeckt und du feierst das Leben mit Gott, trotz der widrigen Umstände, trotzdem du nicht genau weißt, weißt du, der Teufel guckt und er wartet, aber wir sitzen hier und wir sitzen am Tisch Gottes und er trägt uns durch unser Leben. Das Leben aus Gott. Weißt du, wenn Jesus vom Leben spricht und Johannes gebraucht dieses Wort in seinem Evangelium wieder und wieder und wieder, dann gebraucht er dort das griechische Wort Zoe. Und nicht das griechische Wort Bio. Bio sind die Eier. Das meint einfach nur biologisches Leben. Bio, das ist griechisch und meint biologisches Leben. Aber Zoe, wenn dieses Wort gebraucht wird im Neuen Testament, meint es ein Leben, das Gott gibt in geistlicher und irdischer Dimension. Weißt du, das ewige Leben, das Gott gibt, beginnt nicht mit unserem Tod. Darf ich das nochmal sagen? Es ist wichtig zu verstehen. Das ewige Leben, das Gott gibt, beginnt nicht mit unserem Tod. Es beginnt in dem Moment, wo Jesus in unser Leben kommt. Und ab diesem Moment sind wir mit einem Leben erfüllt, das nicht mehr wurzelt in dem, was hier auf der Erde ist, sondern das seine Wurzeln schon geschlagen hat bis in die Ewigkeit zu Gott hin. Weißt du, wir sind nicht von Jesus erlöst worden, um Vergebung zu empfangen, damit wir so ein Ticket für den Himmel haben. So, jetzt ist alles mies, es ist immer alles mies und am Ende gehen wir in den Himmel und sagen, ja, dann sind wir getröstet. Sondern die Idee Gottes ist, dass dieses himmlische Leben, wie im Himmel, so auch auf Erden, jetzt schon in uns Raum gewinnt, in uns Gestalt gewinnt und wir in diesem unkaputtbaren Leben unterwegs sind. Und der Heilige Geist trägt das in uns rein. Ein Gedanken noch. Komme ich auf die Zielgerade. Du hast mir mein Haupt mit Öl gesalbt. Klar, der Heilige Geist ruht auf uns. Mein Becher fließt über. Das ist so cool. David schreibt den Albtraum aller Hausfrauen hier. Mein Becher fließt über. Junge, gieß nicht so viel da rein. Kennt ihr das, wenn man als Kind so einen Berg aufs Glas gegossen hat? Weil man versucht hat, wie viel schaffst du noch? Und irgendwann, pssch. Damals war das Auftrag an den Diener des Königs. Wenn ein Gast zu Tisch lag beim König, dann hat der Diener den Becher des Gastes überfließend voll gegossen. Gegossen und gegossen und gegossen und gegossen. Und solange der Becher überlief, wusste der Gast, ich bin willkommen am Tisch dieses Königs. Und man konnte mit dem König essen und reden und ein bisschen Klönschnack und dies und das. Aber irgendwann hat der König dem Diener so ein Zeichen gegeben, so aus dem Augenwinkel. Und dann hat der Diener ein bisschen langsamer und dann gar nicht mehr. Und dann wusste der Gast, oh mein Becher, oh, Zeit zu gehen. Aber David weiß, bei Gott am Tisch ist immer, immer, immer überfließend voller Becher. Gott hat immer sein Herz, seine Tür, sein Ohr, seinen Arm, seine Hand, sein Handeln, alles für dich geöffnet, dir zur Verfügung gestellt, dass du hineinfließt in das, was er für dich vorbereitet hat. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Hey, David legt sich am Anfang fest, der Herr ist mein Hirte. Und er legt am Ende fest, ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Gott möchte Lebensentscheidungen, weil er auch ewiges Leben gibt. Lebenslange Entscheidung, weil er ewiges Leben gibt. Darf ich zum Schluss noch einen Merksatz nennen, den du dir vielleicht mitnimmst und nicht unbedingt tätowieren lässt, sondern einfach nur merkst? Die ersten drei, die ich gesagt habe, waren ja ganz einfach. Durch die Tür ist einfacher, sollte man sich merken. Diebe nehmen viel, ich halte nochmal das Ding hoch, immer wenn du es jetzt in der Hand hast, Dieb. Diebe nehmen viel und geben wenig. Aber Jesus nimmt alles, aber gibt dir auch alles. Und der letzte Merksatz, der ist auch so einfach wie die anderen drei. Ein Hirte hilft nur, wenn man ihm folgt. Ich liebe das Gleichnis vom verlorenen Schaf und wie Jesus sich in diesem Gleichnis aufmacht und das Schaf sucht. Aber darf ich dir was sagen? Das ist nicht sein Plan für dein Leben, dass er dich ständig suchen muss. Der Plan, den er für dein Leben hat, ist, dass du ihm folgst. Dass du ihm folgst und folgst und folgst und folgst und folgst, weil dann fließt das Leben aus Psalm 23 in deinen Schoß und du lebst in diesem ewigen Leben Gottes. Irgendjemand Lust auf dieses Leben? Wollen wir nochmal zusammen beten? Ja, mögt ihr mit mir zusammen schon aufstehen? Ich weiß nicht, wie ihr abschließt, ob eine Gitarre nochmal spielt oder so. Wenn du magst, darfst du gerne geistliche Klänge hinter mir in den Raum schallen lassen. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du uns Jesus Christus als die Tür, als den Weg, als die Wahrheit, als das Leben, als die Kraftquelle, als den guten Hirten vor Augen malst. Und himmlischer Vater, ich bete, dass dieses Bild von Jesus als dem Hirten, der vorangeht, uns von heute Morgen an in einer noch tieferen Dimension begleitet. Herr, schenk du uns ein Bewusstsein, eine Entscheidungstiefe, eine innere Festlegung, Jesus zu folgen, koste es, was es wolle. Er soll unsere Tür und er soll unser Hirte im ewigen Leben sein. Und ich bete, dass in dieser Nachfolge all das Gute, das du aus deinem Leben heraus vorbereitet hast, hineinfließt in das Leben eines jeden einzelnen Menschen dieser Kirche. Wirk du durch deinen Heiligen Geist im Namen Jesu Christi. Ich möchte dich einfach noch einmal herausfordern, nutz diesen Morgen, um eine Entscheidung zu treffen. Wenn du hier bist und dein Weg mit Jesus unterbrochen ist, leg dich fest, ihm aus ganzer Kraft zu folgen. Zu sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben und ich folge dir. Das ist das Evangelium, das Günther vorhin angesprochen hat, diesen Jesus zum Herrn machen und das ewige Leben kommt zu dir, weil er gestorben und auferstanden ist und lebt. Und wenn du hier bist und du folgst Jesus, dann leg dich doch fest, ihm noch inniger, noch stärker zu folgen und noch mehr hineinzuwachsen in das Leben, das aus ihm kommt. Heiliger Geist Gottes, bestätige du und führe du zu diesen Entscheidungen im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Gott mit euch.